Etwas mehr nach rechts. Ah, ja.
Oh, ist das eine Hitze.
Ah, ja. Wunderbar.
Oh, Tag. Winnie und hey, Laura, du bist auch wieder da.
Pass auf, jetzt dreh ich mich um.
Oh, ist es warm.
Ja, ein Genuss.
Was macht ihr da?
Ich fächle Winnie Luft zu.
Sieht man doch.
Und warum brauchst du Luft am Po, Winnie?
Hör mal, hattest du noch nie einen heißen Hintern? So ein kühles Lüftchen untenrum, das ist doch herrlich.
Boah, ja, es ist echt heiß heute. Sogar hier oben im Baumhaus in der schiefen Eiche. Komm, Laura, ich nehme dir mal den Fächer ab und kühle Winnie und ihre Laune. Und du kannst schon mal allen, die zuhören, Hallo sagen.
Hallo, ich bin Laura und ich war schon mal hier, als wir über den Schwarzspecht gesprochen haben.
Werde mein persönlicher Fächerwedler, ja? Du kannst es viel besser als Anna.
Hat die Welt auch noch nicht gesehen, so ein unverfrorenes Eichhörnchen. Während ich hier also zur Unzufriedenheit von Winnie weiterwedle, sage ich euch allen, die ihr zuhört, schon mal Hallo. Wie schön, dass ihr mit uns auf Spurensuche in den Wald kommt. Denn in dieser Podcast-Staffel geht's ja um Tiere im Wald. Heute sind das sehr kleine krabbelnde Tiere, die es richtig gerne mögen, wenn es warm wird.
Winnies wilde Nachbarn.
Ein Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
Wir sprechen heute über
Käfer.
Richtig. Du kennst dich aus mit Käfern, oder Laura?
Ein bisschen. Wir haben gerade eine Klassenarbeit zu dem Thema geschrieben. Käfer haben einen Körper mit 3 Abschnitten und sie haben 6 Beine, die alle am mittleren Abschnitt befestigt sind.
Und es gibt so viele von ihnen und sie sind so lecker.
Winnie, wie sie schmecken, dazu kann ich nichts sagen. Habe ich nämlich noch nicht probiert. Aber ja, es gibt echt viele Käfer auf der Welt. Sie bilden die größte Gruppe innerhalb des Tierreichs. Heute sind 350.000 Arten bekannt. Es könnten aber rund 1 Million sein. Welche Arten kennst du denn, Laura?
Den Maikäfer, den Mistkäfer, vielleicht noch den Marienkäfer.
Antaxia candens, Medolonta medolonta, Dorcus parallelepipedus.
Paralleli was? Was redest du denn da?
Das sind die lateinischen Namen von dem Balkenschröter, dem Feldmaikäfer und dem bunten Kirschprachtkäfer.
Kirschprachtkäfer klingt super. Die haben echt tolle Namen, die Käfer. Ich kann euch jetzt was über den Eremiten- und den Totengräberkäfer erzählen. Zusammen mit Käferexperte Burkhard Stöcker war ich nämlich im Wald unterwegs. Hört mal zu. Hallo Burkhard.
Hallo Anna.
Du wohnst ganz dicht bei einem Wald, der echt besonders ist und ein richtiges Käferparadies.
Genauso kann man das sagen. Der sogenannte Urwald Lindhorst. Dort gibt es ganz, ganz viele alte, vermodernde und verrottende Bäume. Also ganz viele alte Linden, wie der Name schon sagt, ganz viele alte Buchen. Und da werden wir heute mal hinlaufen und mal schauen, was wir so an spannenden Käfern finden.
Kannst du mir, während wir da hinlaufen, erklären, warum die Käfer, die wir suchen, gerade so modrige Bäume gerne mögen?
Also es gibt ganz bestimmte Käfer, die brauchen halt so ganz, ganz altes, sich zersetzendes Holz, weil da ganz viele bestimmte Nährstoffe drin sind, von denen diese Käfer bzw. die Käferlarven leben.
Ja, wir sind schon ein ganz schönes Stück in den Wald reingelaufen. Laufen jetzt wie in so eine kleine Senke. Und hier suchen wir jetzt, welchen Käfer können wir denn jetzt hier finden?
Also ich hoffe natürlich, dass wir den Eremit finden werden. Das ist ein relativ großer, totholzbewohnender Käfer. Der lebt in so ganz alten Baumhöhlen. Und da hoffe ich, dass wir den jetzt gleich in irgendeiner der Baumhöhlen finden werden.
Bei Eremit denke ich ja so an so einen Einsiedler im Wald.
Genau daher hat er auch seinen Namen, weil er alte Bäume braucht, die wirklich so häufig ganz einzeln stehen. Und weil er dort im Grunde dann sein ganzes Leben an diesem einen Baum in irgendeiner Baumhöhle verbringt.
So, das sind wir am Fuß von so einer alten Eiche, ne? Ist das eine Eiche?
Das ist auch eine Buche.
Aber warum hat sie denn so eine gemusterte Rinde?
Je älter die Bäume werden, desto strukturreicher wird auch die Rinde.
Ah. Und hier am Fuße?
So, und am Fuße.
Wir uns jetzt mal hin und du poolst da schon so ein bisschen.
Genau, und am Fuße sehen wir jetzt, hier ist jetzt dieser sogenannte Mulm.
Was ist denn Mulm?
Mulm ist ganz altes, sich zersetzendes Holz, das irgendwann quasi so ein bisschen wieder aussieht und sich anfühlt wie ganz krümelige, tolle Erde. Wenn so ein Baum zersetzt wird und irgendwann alt ist und sich nicht mehr so wehren kann gegen irgendwelche Pilze beispielsweise und Insekten, dann zersetzen die Pilze und viele Käfer ganz langsam dieses Holz. Und über viele, viele Jahre entsteht dann dieser sogenannte Mulm. Und Mulm ist eigentlich sowas wie eine nährstoffreiche Megaerde.
Man nennt die ja auch Juchtenkäfer, ne? Warum das denn eigentlich?
Also Juchtenkäfer nennt man sie auch, weil sie so ein bisschen nach Leder riechen oder manchmal aber auch so ein bisschen nach Aprikose, sagt man auch. Das ist der Duft der Männchen, die irgendwelche Sexuallockstoffe produzieren. So, na, guck mal, hier haben wir jetzt auch wieder unten natürlich.
Gucken wir quasi in einen ausgehöhlten Baumstumpf rein.
Und hier unten ist natürlich auch wieder so ein Mischmasch aus diesem alten zersetzten Holz und der Erde. Und ich guck mal wieder hier am Rand, ob ich einen Engerling finde vom Eremiten. Manchmal sitzen die nämlich dann so ran. Und man kann immer mal so vorsichtig ein bisschen in diesem Mulm wühlen, ob man was findet. Auch wenn man dann einen Engerling findet und man tut ihn danach wieder zurück in den Mulm, dann gräbt er sich auch wieder ein. Also man stört ihn jetzt nicht besonders.
Kann der Eremit denn fliegen?
Der Eremit kann fliegen, aber er fliegt relativ plump und er fliegt sehr ungern.
Er ist also ein fauler Käfer.
Genau, ist ein richtig fauler Käfer. Der fliegt eigentlich nur, wenn er sich doll bedroht fühlt und wenn es irgendwie ganz, ganz doll notwendig ist. Eigentlich fliegen Eremiten sehr, sehr ungern.
Der Eremit ist nicht so ein schneller Käfer.
Ja, nee, überhaupt nicht. Also wenn man den Eremit über den Waldboden laufen sieht, dann ist das wirklich wie in Zeitlupe. Aber genau an dieser Buche war eigentlich immer relativ viel Eremitenkot zu sehen.
Ja. Kleine schwarze Köttelchen suchen wir.
Kleine schwarze Köttelchen, die auf irgendwelchen Rindenstücken vorhanden sein sollten.
Oh, was hast du da gefunden? Das ist irgendein dicker, fetter Käfer.
Genau, das ist ein dicker, fetter, schwarzer Käfer.
Ist es der Eremit,
der sich ganz langsam vorsieht? Ja, der ist extrem langsam. Anna, wir haben wirklich das Glück, dass wir den Eremiten jetzt mal leibhaftig sehen.
Nein, wirklich?
Ja, das ist er. Das ist ein ganz, ganz träges, schwarzbraunes Käferchen.
Das war jetzt aber so einfach, plötzlich war er da.
Ja, plötzlich war er da, genau.
Und ich dachte mir, du sagst jetzt, nee, das ist ein Mistkäfer.
Ja, ein Mistkäfer, den wir haben leider.
Oh nein, ja. Burkhard hat mich veräppelt. Mann, Burkhard, das ist aber nicht nett von dir.
Das ist wirklich ein Mistkäfer. Aber sag mal so, der Eremit bewegt sich sogar noch ein bisschen träger als dieser Mistkäfer.
Okay, und ist er noch größer? Also was ist eine Unterscheidung?
Also Eremit ist noch deutlich größer. Guck mal, der Mistkäfer, der hat jetzt ungefähr 2 Zentimeter.
Ja.
Und der Eremit ist ungefähr doppelt so groß.
Also wir fotografieren den jetzt mal trotzdem, damit wir den Vergleich haben. Okay, schade. Also doch kein Eremit, aber immerhin kann man sagen, haben wir einen Käfer gefunden.
Genau, wir haben einen Käfer gefunden,
ähnlich aussieht.
Der sogar ein bisschen ähnlich aussieht wie der Eremit. Und das schließt ja nicht aus, dass wir nicht doch noch mal einen Eremiten finden.
Mann, ey, das muss ja so öde sein.
Was denn, Winnie?
Das ganze Leben in so einer Baumhöhle abzuhängen. Oh, again.
Aber irgendwie doch auch ganz gechillt. Was denkst denn du, Laura?
Ich finde das voll spannend, dass er sein ganzes Leben diese Höhle nicht verlässt. Aber ich glaube, mir wäre das zu einsam.
Übrigens ist er ein Xylobiont.
Xylobas? Ich kenne nur Xylophon.
Xylobiont, ein holzbewohnender Käfer. Davon gibt es in Europa über 1300 Arten.
Und warum gibt es solche Käfer eigentlich? Und warum sind die so wichtig?
Ha, weiß ich natürlich, aber...
Wir können ja trotzdem mal unsere Bugelmaschine anschmeißen.
Meine Erfindung. Und erst gestern habe ich sie gefüttert mit der Geschichte der Käferkunde nach dem Zweiten Weltkrieg. Leider warte ich noch auf die neueste Ausgabe des Lehrbuchs der Entomologie.
Vinny.
Ja, sprich deine Frage hier mal rein.
Warum sind Käfer für den Wald so wichtig?
Ah, da kommt ja schon die Antwort. Willst du mal vorlesen?
Lichte Wälder beherbergen eine große Zahl holzbewohnender Käfer. Diese Insektengruppe übernimmt im Ökosystem wichtige Funktionen. Holzbewohnende Käfer tragen einen wesentlichen Teil zum Holzabbau bei, schaffen durch ihre Fraßtätigkeit neue Nistmöglichkeiten für verschiedene Vogelarten und sind für Vögel, Fledermäuse und Eidechsen wichtige Nahrung.
Ich sag nur Kreislauf. Die sorgen also dafür, mit vielen anderen Organismen, dass tote Bäume gefressen und zersetzt werden, zu Humus werden und daraus können wieder neue Bäume wachsen. Ist das nicht cool?
Auf jeden Fall. Ich bin wirklich voll geflasht, was in so einem Wald alles los ist und wie alles miteinander zusammenhängt. Hört gerne nochmal in unsere anderen Folgen rein. Wir haben schon was über Waldameisen, Schwarzspechte, Dachse und Hirsche gelernt.
Aber hört bloß nicht das mit dem Waldkauz. Die fressen Eichhörnchen. No love von mir.
Na und du isst Käfer, so ist es halt in der Natur.
Fressen und gefressen werden.
Genau. Und dazu passt jetzt der nächste Teil meiner Reportage mit Burkhard Stöcker. Denn wir haben zusammen noch andere Käfer gesucht. Unter anderem den Totengräberkäfer.
Schlotter.
So, wir laufen noch so ein Stück weiter durch den Wald und Burkhard will mir was zeigen. Wen wolltest du anlocken?
Also ich wollte mit so einer kleinen Maus ein paar sogenannte Kadaverkäfer anlocken und zu denen gehört unter anderem auch der berühmte Totengräber.
Boah, da denke ich ja gleich Grusel, Grusel. Zum Glück bin ich nicht allein im Wald und du bist ein netter Typ, Burkhard. Was macht denn der Totengräberkäfer?
Also der Totengräber, wie der Name schon sagt, gräbt so eine Maus komplett ein und dann legt er an diesen Mäusekadaver seine Eier ab und sorgt dann dafür, dass die aus den Eiern schlüpfenden Larven dann von diesem Mäusekadaver leben können.
Wie sieht so ein Totengräberkäfer aus?
Es gibt ganz, ganz wunderhübsche, die sind so orange-schwarz. Also die haben so ein richtig, richtig schönes, einen kleinen Panzer mit großen orangenen Flecken.
Und wie groß sind so diese Käfer, die dann so eine Maus vergraben?
Also die Totengräberkäfer sind, normalerweise werden die so bis zu 2,5 Zentimeter groß.
Und warum vergraben die den? Warum machen die das nicht? Warum legen die Eier nicht einfach so da rein?
Also die vergraben den, um zu verhindern, dass irgendwelche anderen Lebewesen sich diesen Kadaver schnappen. Also beispielsweise, wenn dann so eine Maus liegt, da könnte ja immer mal ein Wiesel oder ein Marder noch mal kommen und den abtransportieren. Und deswegen buddeln die diesen kleinen Kadaver ein.
Jetzt hast du gesagt, du hattest die hier hingelegt. Wir können ja noch mal gucken. Oh, siehst du sie noch irgendwo? Guck mal, da ist so ein Käfer, aber ich glaube, das ist kein Totengräberkäfer, oder? Was ist das hier, was wir da sehen?
Nee, das ist eine Feuerwanze. Ja.
Die aber ist aber auch so orange. Du hast
ja,
gesagt,
ja,
orange.
Also die ist durchaus ein bisschen von der Zeichnung her durchaus ein bisschen vergleichbar mit diesem Totengräber.
Ah ja.
Hm? Nee. Also ich habe sie genau hier unter diesem Baumstamm gelegt. Also es kann jetzt nicht sein, ich habe sie vor zwei Tagen, es kann jetzt nicht sein, dass die Totengräber die schon komplett eingegraben haben. Das würde ich für unwahrscheinlich.
Sind das denn dann ganz viele Käfer, die ankommen und die Maus verbuddeln? Oder ist das nur ein Pärchen?
Das kommt immer ganz auf die Größe des Kadavers an. Also wenn hier so eine kleine Maus da ist, dann ist es normalerweise so, dass dann nur ein Pärchen vielleicht zweimal rangehen. Wenn wir aber so einen größeren Kadaver hier liegen haben, beispielsweise vielleicht ein Hase oder ein Reh, dann können das natürlich schon ganze Gruppen sein, die da entsprechend ihre Eier ablegen. Also hängt ein bisschen von der Größe ab und natürlich, ob überhaupt solche Käfer ausreichend in der Nähe sind.
Also wir, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wir sind jetzt vor so einer riesigen, umgefallenen Buche und quasi am Fuße dieser oder ist es eine Buche?
Ja, ist eine Buche.
Und am Fuße dieser Buche haben wir jetzt nach dem Kadaver gesucht. Aber erzähl doch nochmal, wenn die Käfer die Maus jetzt eingebuddelt haben, was genau passiert dann?
Unter der Erde entfernen sie dann die Haare der Maus und formen daraus eine Art Fleischball.
Klingt auch nicht so lecker, ehrlich gesagt, Burkhard.
Richtig, klingt auch für uns natürlich nicht lecker, ja, weil wir selbstverständlich mit Leichen nicht so verfahren würden und sowas natürlich für uns immer Igitt ist. Mm. Na, ganz klar. Und diese Kugel, die dann machen, die wird immer wieder eingespeichelt mit besonderen Sekreten und das sorgt dann dafür, dass diese Maus beispielsweise nicht von irgendwelchen Mikroorganismen zersetzt wird.
Also das heißt, die verfault nicht einfach oder verwest, sagt man, glaube ich.
Genau, ne? Die verwest nicht, weil diese Sekrete quasi diesen normalen Verwesungsprozess aufhalten.
Sie haben jetzt diesen Fleischball unter der Erde, den haben die ordentlich eingespeichert.
Ja.
Wofür brauchen die den denn?
Die beiden Käferchen, die graben dann einen Krater oben in diesen Fleischball. Und dann legt das Weibchen dort in der Nähe die Eier ab. Und wenn die Larven dann geschlüpft sind, dann wandern diese Larven in dieses Nest, was sie dann da gebuddelt haben. Und das ist mitten im Körper dieser toten Maus.
Wow. Mich ekelt es immer noch ein bisschen.
Genau.
Aber das ist wahrscheinlich, hat es irgendeinen Vorteil. Es ist warm oder es sind viele Nährstoffe gleich in der Nähe?
Genau, das ist natürlich das Entscheidende, ist natürlich, dass ganz, ganz viele Nährstoffe da sind. Und davon leben dann sozusagen diese kleinen Käferlarven.
Das ist ja total interessant. Also die machen die kleine Maus platt und holen die unter die Erde und benutzen die. Die gehen zu den großen Kadavern vom Wildschwein oder vom Reh. Also eigentlich sind die so eine Art Müllabfuhr- oder Aufräumkommando im Wald, oder?
Das kann man genauso sagen. Also sie spielen auch Gesundheitspolizei im Wald und sorgen natürlich dafür, dass diese ganzen kleinen Kadaver letztendlich wieder dann zu Humus werden und dann letztendlich wieder den Waldboden mit neuen Nährstoffen versorgen.
Okay, voll cool.
Ja, finde ich auch.
Jetzt bin ich voll der Fan von den Totengräberkäfern. Was kann ich tun, wenn ich so Totengräberkäfer unterstützen will? Ich meine, ich kann die wahrscheinlich nicht irgendwie bei mir auf dem Balkon oder im Garten haben, aber was können wir Menschen tun, damit es ihnen besser geht?
Also wir können im Allgemeinen natürlich sensibler mit unserer Umwelt umgehen, das ist klar. Also wir sollten, was weiß ich, nicht Licht draußen brennen lassen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Das hilft den Insekten. Oder natürlich möglichst wenige Pestizide, Herbizide, Fremdstoffe in die Natur eintragen. Und dann natürlich uns dafür stark machen, dass es viele naturnahe Wälder gibt. Und wir einfach auch mal ein paar tote Tiere irgendwo draußen, wenn da, wo sie uns nicht stören, liegen lassen. Also mal eine kleine Maus, was weiß ich, irgendwo in einem großen Garten liegen lassen. Oder auch mal einfach ein totes Reh irgendwo tief im Wald liegen lassen. Das würde sicherlich auch unseren Totengräberkäfern sehr helfen.
Mann, Burkhard, vielen Dank. Das war ja super spannend. Ich habe gar nicht geahnt, dass hinter Baumrinden und zu meinen Füßen so wahnsinnig viel los ist im Wald. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Der Wald ist immer spannend.
Absolut.
Leute, mir ist schlecht. Dieser Zombie-Käfer ist mir zu viel mit Leichen unterwegs. Uiuiuiuiui.
Ein bisschen eklig ist das schon, aber auch voll interessant. Auch, dass er so viel aufräumt und so. Das muss ja voll wichtig für die Natur sein.
Ich finde, der ist voll das Recycling-Wunder. Toll.
Mm. Mir ist schummrig. Ich brauche jetzt erstmal eine Siesta, um mich zu erholen. Oh.
Na dann, Winnie, leg dich mal ab. Du hast ja jetzt auch ein bisschen Zeit, dich auszuruhen. Denn wir sind am Ende unserer zweiten Staffel angekommen. Aber, Laura, kannst du mal ein Trompetensolo machen?
Töre, tö, tö.
Noch in diesem Jahr geht's weiter mit Winnies wilde Nachbarn. In der dritten Staffel werden wir für euch Tiere am Wasser erkunden. Überzeugt nicht alle hier im Baumhaus. Aber ich kann euch sagen, das wird super. Biber, Frösche, Fischotter, Seeadler. Am besten, ihr abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl. Dann verpasst ihr die neuen Folgen nicht.
Sterne.
Ja, stimmt. Bewertet unseren Podcast gerne und schenkt uns Sterne. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Schnarch. Miau. Schnarch.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3 und Schall Ultras. Reporterin Anna Bilger, Winnie Annette Frier, Produktion Christoph Schrag, Musik Tapani Gratmann, Redaktion und Skript Studio 3. Vanessa Löwel, Anna Bilger und Julia Riedhammer.